Flurfunk, Neues über Corporate Podcasts.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flurfunk, Neues über Corporate Podcast. Es geht munter weiter, liebe Leute. Und wenn ihr überlegt, einen neuen Podcast zu starten, dann schaut doch mal auf meine Homepage wellenrauschen-mv.de. Da sind meine Angebote und Leistungen natürlich auch mit dabei, inwieweit ich euch eventuell beim Aufbau eures Podcasts in eurem Unternehmen und in eurer Organisation unterstützen kann. Und Organisation ist gleich das Stichwort für meinen heutigen Gast. Ich freue mich ganz besonders, dass so spontan auch Andreas Winkler heute dabei ist, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Verbraucherorganisation Foodwatch Deutschland und einer der drei Hosts des Podcasts Geschmacksverstärker. Hallo Andreas.
Hallo, ja, freue mich da zu sein.
Andreas, du bist heute am heimischen Küchentisch, weil heute mal wieder die liebe BVG streikt.
Genau. Normalerweise fahre ich immer mit dem Fahrrad ins Büro. Ausgerechnet heute geht es nicht, weil ich abends noch einen Termin habe. Und deswegen hatte ich natürlich den Streik nicht auf dem Schirm und stand dann vor verschlossenem U-Bahn-Schacht und musste wieder zurückschlappen nach Hause.
Okay. Ich habe gesehen, du bist schon eine Weile bei Foodwatch, nicht erst seit gestern, da auch schon alt eingesessen, hätte ich bald gesagt, ein paar Jährchen. Aber erzähl doch einfach mal, was tust du bei Foodwatch, was tut ihr bei Foodwatch? Natürlich insbesondere in Deutschland jetzt, aber ich habe ja auch gesehen, dass Foodwatch mittlerweile weltweit unterwegs ist.
Weltweit vielleicht noch nicht ganz, aber zumindest europaweit
sind wir
mittlerweile aktiv. Foodwatch ist eine unabhängige Verbraucherorganisation. Das heißt, wir setzen uns ein, also ganz einfach gesprochen, für gutes, ehrliches Essen, dass wir im Supermarkt nicht irgendwie getäuscht, betrogen, belogen werden. Und dass auch die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, wie wir Nahrungsmittel anbauen, dass die nachhaltig passiert, also ohne das Klima zu zerstören, ohne die Umwelt kaputt zu machen und auch bestmöglichen Tierschutz. Und dafür kämpfen wir mit eigenen Recherchen, mit Kampagnen, mit Protestaktionen und das Ganze eben finanziert, nicht irgendwie durch den Staat oder natürlich auch nicht durch die Lebensmittelindustrie, sondern fast ausschließlich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge von ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern.
Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Hast du denn den Eindruck, also in meiner Wahrnehmung ist es so, erstmal, dass Foodwatch, das ist ja eigentlich ein Kompliment für eure Arbeit, in den Medien doch ja sehr präsent oder präsenter ist als vielleicht noch vor 5, 6 Jahren und dass vor allen Dingen auch das Interesse an eurer Arbeit wächst?
Ja, also es stimmt auf jeden Fall, dass wir in den Medien gehört werden nach wie vor. Das ist super und macht natürlich auch meine Arbeit als Pressesprecher sehr dankbar. Wir haben guten Kontakt zu vielen Redaktionen und haben, glaube ich, einfach auch spannende Recherchen, spannende Themen, über die Medien gerne berichten. Und gleichzeitig sehen aber auch wir bei Foodwatch, dass es schwieriger wird. Ich bin schon sehr, sehr lange bei Foodwatch dabei, jetzt weit über 10 Jahre. Und vereinfacht gesagt, früher hat es gereicht, wir haben eine Pressemitteilung rausgeschickt und dann hat ein paar Minuten später angefangen, das Telefon zu klingeln, weil Journalistinnen oder Journalisten Nachfragen hatten und mit uns sprechen wollten, um über das Thema zu berichten. Das ist heute so nicht mehr. Wir müssen sehr viel mehr Zeit aufwenden für die klassische Pressearbeit und, um jetzt auf das Thema auch hier des Podcasts zu kommen, gleichzeitig auch gucken, dass wir eigene Kanäle bespielen. Die sozialen Medien natürlich, aber eben jetzt auch sowas wie einen eigenen Foodwatch-Podcast machen.
Letzter Punkt dazu, ohne da jetzt zu tief in die Materie, wir wollen heute über Podcast sprechen, aber es ist total interessant für mich als ehemaligen Journalisten, das natürlich auch beobachtet haben, dass auf der einen Seite die Organisation bzw. Unternehmen so ihre eigenen Kanäle zunehmend bespielen, Klammer auf, müssen, Klammer zu, aber auf der anderen Seite die Redaktionen auch nicht mehr so an Informationen so rankommen, so leicht und da wie so eine Abschottung ist, aber es ist so ein Wechselspiel, wo man sagt, früher ja, hat man auch einen persönlichen Kontakt zum Redakteur gepflegt und hat man einmal den Hörer in die Hand genommen. Aber im Zuge von Social Media und der ganzen Internetgeschichte hat sich, glaube ich, das Medienverhalten, wahrscheinlich auch dann der Nutzer, also der Verbraucher jetzt in eurem Fall, total geändert. Das heißt, ihr müsst natürlich auch in der Kommunikation neue Wege gehen, ne?
Absolut. Und so etwas wie Social Media Arbeit oder Podcast, das ersetzt natürlich nicht die klassische Pressearbeit, aber es ergänzt unsere klassische Pressearbeit. klassische Pressearbeit, die ist weiterhin enorm wichtig. Wir bemühen uns da total, wie gesagt, auch einen persönlichen Kontakt zu wichtigen Redaktionen zu halten. Das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Aber wir sehen halt, dass viele Redaktionen auch echt unter Ausdünnung des Personals leiden, oft gar nicht mehr so viel Zeit haben, Geschichten mal nachzurecherchieren, Themen in der Tiefe nachzugehen. Und ja, das ist für uns als Organisation dann so ein bisschen Chance und Risiko zugleich, dass wir dann halt zusätzlich auch unsere eigenen Kanäle bespielen können.
Absolut. Dann lass uns mal gleich reinschauen in unsere erste Rubrik.
Podcast Liebe.
Ja, Andreas, Podcast Liebe, jetzt vielleicht auch so ein bisschen ins Persönliche rein, aber eben auch natürlich ins Business. Wie sahen deine ersten Berührungspunkte mit dem Podcast aus? Bei mir hat es relativ spät, was heißt spät, das ist ja auch eine Ansichtssache, begonnen, so erst so 2017, 2018, dass ich auch selbst gehört habe. Wie war es bei dir?
Ja, interessanterweise würde ich sagen, zeitlich ähnlich. Also ich habe früher immer total viel Radio gehört und bin dann über so Formate wie Hintergrund vom Deutschlandfunk, diese 20-minütigen, tiefergehenden Recherchen, auf Podcasts gestoßen. So richtig angefangen hat das bei mir aber erst 2016. 2016 sind zwei Sachen zusammengekommen, weswegen ich total viel Podcasts angefangen habe zu hören. Das eine war privater Natur. Ich bin Vater geworden, hatte also irgendwie ein Kind, hatte nicht mehr so viel Zeit, Zeitung zu lesen und so weiter. Podcast hören konnte ich aber super auch, weiß ich nicht, beim Küche aufräumen oder Kinderwagen schieben parallel hören. Cool. Dadurch ist der Podcast so wirklich eine der wichtigsten Informationsquellen für mich geworden. Und das andere war, ja, 2016, die erste Wahl von Donald Trump. Und da fand ich es einfach super spannend, Podcasts direkt aus den USA zu hören, um irgendwie noch näher dran zu sein an dem, was da passiert, und habe dadurch dann so dieses Medium für mich entdeckt.
Ja, gab es da noch so Beispiele? Also hast du da noch englischsprachige Podcasts logischerweise dann aus den USA direkt gehört, ja?
Ja, genau. Also hier The Daily von der New York Times oder Ezra Klein finde ich auch super,
ja.
Super Podcast.
Okay. Podcast privat zu hören ist immer das eine, letztendlich zu starten das andere. Ich sehe das immer wieder bei meinen Kundinnen, ja, man überlegt, man denkt drüber nach und dann gehen vielleicht auch mal ein paar Monate, wenn nicht sogar Jahre ins Land. Wie war es bei euch, der Prozess von Foodwatch? Irgendwann kommt vielleicht jemand mal auf die Idee und sagt, Mensch, also Podcast, darüber könnten wir ja mal nachdenken, diesen Prozess aber erstmal anzuschieben. Wie war das bei euch?
Also wir haben sicherlich auch schon viele Jahre immer mal wieder mit diesem Gedanken gespielt. Und bei mir war es immer im Hinterkopf, da ich gedacht habe, boah, eigentlich hätte ich total Lust, einen Podcast zu starten. Und es wäre, glaube ich, eine total sinnvolle Sache für Foodwatch. Hab nur immer gedacht, ach, ist viel zu viel Aufwand. Kostet viel, viel, viel Zeit, ist zu teuer, ist zu kompliziert. Das hat jahrelang uns oder mich so ein bisschen dran gehindert, es einfach mal auszuprobieren. Und dann, wie es manchmal so ist im Leben oder bei mir jedenfalls manchmal so ist, man braucht mal so einen kleinen Anstupser von außen. Und es hatte sich tatsächlich eine Agentur bei uns gemeldet, hat gemeint, hier, warum macht Foodwatch eigentlich keinen Podcast? Und dann habe ich gesagt, ja komm, so, das nehmen wir jetzt mal zum Anlass, darüber nachzudenken. Und dann haben wir uns mal einen Nachmittag oder einen Tag mit denen zusammengesetzt. Und haben dann Ideen gewälzt und haben es dann einfach mal gestartet, das Projekt, vor ziemlich genau einem Jahr.
Totales Learning jetzt mal für mich, auch ein super Beispiel natürlich, für mich aber auch persönlich und für mein Business zu sagen, Leute, es bringt vielleicht dann doch mal die Organisation selbst mal anzurufen und nachzufragen und vielleicht den letzten Anstoß zu geben, weil ich höre das immer wieder, das, was du gerade sagst, habe ich neulich erst ein ehemaliger Studienkollege, der jetzt in der Handwerkskammer Aachen Pressesprecher ist, der sagt, Olli, alles super, was du machst, aber Podcasts kommen für uns nicht in Frage. Muss man auch zugeben, es passt nicht zu jedem, völlig in Ordnung und normal, weil ihm der Aufwand zu groß ist, das erstmal alles anzufangen. Und dann frage ich mich immer, ja Leute, wenn ihr eine Videokampagne startet über Social Media, dann entweder ihr kauft die Leistung ein oder ihr macht es selber, dann habt ihr doch auch Aufwand, dann müsst ihr doch auch ein Skript schreiben. Und ja. Deswegen, ich will nicht sagen, ich verstehe es nicht, ich kann es schon nachvollziehen, aber es braucht vielleicht dann doch mal noch vielleicht auch eine Beratung, eine Erstberatung sozusagen, vielleicht die Ängste oder sagen wir mal zumindest die Bedenken zu nehmen, ne?
Ja, voll. Also bei uns hat das auf jeden Fall geholfen, einfach mal diese Hürde zu nehmen oder wie du sagst, also diese ja Berührungsängste ja aufzulösen.
Mhm. Genau. Wie waren dann eure ersten Schritte? Habt ihr dann vielleicht mit der Agentur auch zusammen oder auch selbst in-house natürlich euch dem Podcast genähert? Sicherlich erstmal überlegt, Ziele, Formate, was brauchen wir für Technik, wen können wir da einladen und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du da ein paar Sätze zu sagen.
Also als erstes stand tatsächlich die Formatentwicklung. Die Frage, was für eine Art Podcast wollen wir machen? Wie lange sollen die Episoden sein? Wer moderiert das? Wer tritt da auf? Welche Themen bespielen wir? Und das ging dann relativ schnell, dass wir gedacht haben, Mensch, eigentlich liegt es total auf der Hand. Und wir wollen relativ kurze 20, 25, vielleicht mal 30 Minuten Episoden machen, monothematisch, wo wir über ein Thema ein bisschen vertieft sprechen, immer mit zwei Leuten. Und unsere tägliche Arbeit bietet schon eine solche Fülle an Material, an Informationen, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich gar nicht so viel on top recherchieren. Vereinfacht gesagt, jede Pressemitteilung, die wir rausschicken, eignet sich im Grunde schon, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. In jeder Pressemitteilung steckt eigentlich genug drin, um irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten über ein Thema zu sprechen. Na, das ist dann vielleicht natürlich auch bei uns einfach, weil es ist ja unser tägliches Handwerk, unser tägliches Business, Informationen zu generieren, Recherchen zu machen und die zu veröffentlichen. Für klassische Pressearbeit, für Social Media und so weiter. Und dann musste man nur noch, in Anführungszeichen, die Infos, die wir ohnehin haben, übersetzen in Podcast-Folgen.
Genau. Und es ist dann aber ein klassisches Content-Recycling, wenn man so will. Natürlich nochmal in dieses neue Format übertragen. Das muss auch erstmal wieder alles ein bisschen geskriptet werden oder jemand ein Gast eingeladen werden. Aber einmal hat sich ja schon ein Mensch bei euch, eine Mitarbeitende, schon mal hingesetzt und hat dieses Thema schon mal recherchiert, hat dazu im Internet geguckt, hat dazu vielleicht eine Pressemitteilung geschrieben. Und dann wäre ja der Podcast einfach nur noch der nächste Schritt.
Ganz genau. Wir haben gesagt, für jede Folge reicht es eigentlich, wenn wir ein Thema finden, an dem wir ohnehin aktuell arbeiten und sagen wir mal 5 Leitfragen aufschreiben, an derer wir uns dann entlanghangeln können für so ein Gespräch. Und wie du sagst, das ist eine typische Zweitverwertung der Inhalte, die wir ohnehin haben. Und auch wenn da nochmal zusätzliche inhaltliche Recherchen hinzukommen, ist das ja auch keine verschwendete Arbeitszeit oder so. Es zwingt einen vielleicht auch nochmal mit einem Thema, sich ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen, nochmal ein bisschen drüber nachzudenken, wie sitzen unsere Argumente, passen unsere Soundbites, ist das überzeugend, brauchen wir bessere Beispiele. Das sind dann Sachen, die ich auch wieder nutzen kann für, weiß ich nicht, das nächste Radiointerview, was ich habe oder das nächste TikTok-Video, was ich aufnehme. Also das befruchtet sich dann durchaus auch ein bisschen gegenseitig.
Und ihr habt nochmal Content, zusätzlichen Content, den ihr dann wieder woanders ausspielen könnt, wieder bei Social Media und sagen, hier Leute, die neue Podcast-Folge ist draußen und ihr könnt da natürlich auch nochmal ganz neue Zielgruppen und Kontakte finden.
Ganz genau, da wollte ich auch noch gerade drauf hinaus. Wir nutzen dann den Content des Podcasts eben auch für unsere Social-Media-Kanäle, teilweise für unseren Newsletter. Wir binden das natürlich auf der Webseite prominent ein. Und gerade die Zweitverwertung auf Social Media funktioniert erstaunlich gut. Also wir nehmen in der Regel im Büro auf bei uns. Wir können ja gleich nochmal über das technische Setup auch sprechen. Wir nehmen im Büro auf und lassen immer noch parallel einfach 2 Smartphones mitlaufen, mit denen wir uns Video aufnehmen. Wir stellen dann nicht das ganze Video als Videopodcast irgendwie online, weil das hätte dann nochmal mehr Arbeit mit Videoschneiden und so weiter. Aber wir ziehen aus jeder Folge so 1, 2, 3 kurze Videoausschnitte raus und posten die auf Social Media. Und dadurch haben wir einen sehr, sehr regelmäßigen Videocontent, einfach einen konstanten Fluss an Videocontent auf unseren Kanälen und die laufen teilweise richtig, richtig gut mit 100.000 oder noch mehr Aufrufen. Also das ist eine schöne Zweitverwertung, ja.
Ja, also da sehen wir wieder den Content-Mix, den man dann einfach sich zunutze macht. Und wenn man sich schon den Aufwand macht, nochmal eine extra Podcast-Folge mit allem, was dazugehört, dann kann man es ja auch gleich mit verwenden. Erzähl mal gleich was zur Technik. War das eine große Hürde für euch? Sicherlich kann man sich da auch externe Beratungen mal einholen, einmalig schon sagt, ja, schafft ihr mal das an oder wir schaffen das für euch an.
Ja, als wirklich relativ simpel. Die größte Ausgabe waren zwei oder drei hochwertige Mikrofone. Ich weiß gar nicht mehr genau, was die gekostet haben. Es ist aber auch überschaubar. Also kostet jetzt ja auch nicht 1000 Euro so ein Mikro.
Genau.
Und die haben wir bei uns im Büro und so ein kleines Aufnahmegerät mit einer Speicherkarte. Das war's. Wir setzen uns dann da in einen kleinen Raum, wo es nicht wahnsinnig hallt, und nehmen das im Büro auf. Total simpel. Für den Videocontent lassen wir einfach so zwei Stativen unsere iPhones mitlaufen. Das reicht völlig aus von der Videoqualität. Da braucht man heutzutage jetzt kein extra Kamera-Equipment mehr. Und wir haben den Vorteil, wir machen dann den ganzen Schnitt und die Postproduktion, die lagern wir aus. Also die gehen wir raus. Ne?
Okay, cool. Die
Agentur, die schneidet das für uns und lädt das über Podigy hoch, sodass es dann auf den ganzen üblichen Portalen, Apple Podcasts, Spotify und so weiter landet. Das ist erstaunlich günstig, also günstiger jedenfalls, als ich gedacht hatte, lange Zeit. Und es spart dann halt einfach wahnsinnig Zeit. Also weil wir müssen halt nur dann in Anführungszeichen die inhaltliche Vorbereitung machen, das Gespräch aufnehmen, mitschneiden und einmal die Audio-Files rüberschieben, und der Rest wird im Grunde für uns erledigt. Was wir selber in-house machen, sind diese Video-Snippets für Social Media zusammenschneiden. Das machen wir selber.
Also eigentlich der Klassiker, hätte ich bald gesagt, auch aus meinen Erfahrungen mit meinen Kundinnen, dass dann eben viel in-house inhaltlicher Natur gemacht ist, was ja logisch ist, weil ihr am besten wisst, worüber ihr sprecht und am nächsten am Thema dran seid, und alles, was dann diese ganze technische Sache, also das ist bei mir circa so Verteilung 80-90%, lagern es dann an mich aus und sagen, Olli oder meine Dienstleister, schneidet das bitte und lad das hoch, und entweder Shownotes ist dann mal pari pari, also manche sagen, schreibst du die Shownotes oder ich schreibe die selber. Aber das ist so der Klassiker, um einfach auch Zeit zu sparen. Ne? Also wenn ihr euch jetzt noch hinsetzen würdet und da noch jedes M&M oder die Nachbearbeitung, das Mastering noch mit übernehmen würdet, kann man machen, muss man aber nicht.
Ganz genau, ja.
Okay, dann lass uns doch mal direkt bei euch reinhören.
Achtung, Aufnahme.
Ich finde das einfach irgendwie frustrierend, dass man über Politik redet und eigentlich geht es denen immer nur um Politikverhinderung. Also gerade jetzt Union und FDP, das ist eigentlich die ihre Hauptverständnis ist dann, wir müssen irgendwas verhindern, was andere wollen. Und am Ende treten wir einfach auf der Stelle. Wenn man nämlich selber keine guten Vorschläge hat, wie was sich ein Problem lösen lässt, dann ist es einfach irgendwie nur dagegen, und das finde ich irgendwie ziemlich blöd.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Gemeinsam mit euch entlarven wir die Tricks der Lebensmittelindustrie und machen uns stark für gesundes und nachhaltiges und ehrliches Essen.
Das GNN-Siegel hat uns gesagt, dass sie ungefähr 90% der norwegischen Lachsproduktion zertifizieren. 90% haben ein Zertifikat und die Zustände sind so katastrophal. Also da sieht man schon, da stimmt was nicht mit den Versprechen, die diese Siegel eigentlich machen.
Also wir haben zum Beispiel so einen Durstlöscher. Der hat meistens 11 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Und das sind so, die werden verkauft in Trinkpäckchen, wo ein halber Liter drin ist. Das heißt, mit einem so einen Durstlöscher hat ein Kind bereits 55 Gramm Zucker zu sich genommen. Das sind 18 Zuckerwürfel. Und das ist halt eben auch schon mehr als das Doppelte von dem, was ein Kind den ganzen Tag über an Zucker zu sich nehmen sollte. Und da hat es noch keine Süßigkeiten, kein Eis und nichts gegessen.
Ja, ich habe mal einfach so ein bisschen quer gehört, Andreas, und ich muss sagen, 29 Folgen, ich glaube, wenn es ausgestrahlt sind, sind es dann bald 30, also wenn unser Podcast ausgestrahlt ist, sind es bei euch bald 30 Folgen. Ist noch nicht so ewig lange, aber dann doch ja schon ein kleiner Weg, den ihr gegangen seid. Und was mir wirklich auffällt ist, also jetzt, wenn wir mal ins Inhaltliche reingehen, es ist unfassbar bunt. Also da haben wir am Anfang die Bauernproteste gehabt, die Lachsindustrie in Norwegen, Proteinlebensmittel, zuckerhaltige Limonaden. Also all das, was natürlich auch bei euch bei Foodwatch auf der Agenda steht. Vielleicht kannst du mal uns so ein bisschen abholen, so inhaltlich. Worum geht's und was ist euch, welche Inhalte sind euch wichtig? Denk mal, der erste Ansprechpartner sind schon die Verbraucher.
Total. Also das ist jetzt kein Podcast, mit dem wir in irgendwie eine Fachblase rein wollen oder mit dem wir Politikerinnen und Politiker ansprechen wollen, sondern die ganz normalen Verbraucherinnen und Verbraucher wie du und ich oder alle, die jetzt irgendwie gerade zuhören, die sich irgendwie vielleicht beim Einkaufen im Supermarkt auch Fragen stellen wie, keine Ahnung, ist die Biomilch jetzt wirklich besser als die konventionelle Milch? wie ist denn das, wenn ich hier Lachs aus Norwegen kaufe? Oder macht das Sinn, dass ich jetzt den Proteinpudding kaufe anstatt des normalen Puddings? Das heißt, wir probieren immer aus einer Verbraucherperspektive runterzubrechen, formulieren daher auch jede Folge so ein bisschen als eine Frage, die man sich vielleicht auch selber stellt. Und teilweise wird es aber auch ein bisschen politischer durchaus, ne? Also, du hast die Bauernproteste angesprochen, wo wir dann mal eine Einordnung gegeben haben. Wir haben jetzt eine Folge zur Bundestagswahl gemacht, wo wir so ein bisschen mal in die Parteiprogramme geschaut haben, was haben eigentlich da Union, SPD, Grüne und so weiter im Bereich Ernährungspolitik vor. Der Versuch zumindest aber immer, es ist sehr leicht verständlich runterzubrechen in 20 Minuten. So.
Genau. Ihr seid ja dann meistens nicht immer zu dritt. Du moderierst das zusammen mit deinen Kolleginnen Dario Sarmadi und Sarah Häuser. Und insofern ist da auch natürlich der Vorteil, dass ihr euch auch mal abwechseln könntet, wenn einer mal ausfällt.
Absolut. Das hält auch den Arbeitsaufwand dann im Rahmen. Ne? Also wir machen das zu dritt, sind wir für das Projekt verantwortlich. Entweder sprechen wir also wir sind immer zwei meistens, also entweder sprechen wir untereinander, zwei von uns dreien, oder es ist einer von uns dreien plus jemand aus dem Team Kampagne und Recherche bei Foodwatch oder einer von uns dreien und ein externer Gast. So, und das heißt, ja, wir erscheinen alle zwei Wochen nur, ist auch nochmal ein Punkt, wir haben uns dann bewusst gegen den wöchentlichen Rhythmus entschieden, auch wenn das wahrscheinlich noch besser wäre, aber schaffen wir halt gerade zeitlich nicht. Insofern wurscht, machen wir nur alle zwei Wochen. Und von uns dreien ist dann auch nicht immer jeder alle zwei Wochen dran, sondern man ist vielleicht dann einmal in dem Monat dran mit so einem Podcast. Und das ist echt überschaubar und machbar im Tagesgeschäft.
Absolut. Also ich sag auch immer, und das ist so der Klassiker, weil viele immer sagen, ja, lass uns mal wöchentlich starten, wunderbar, aber dann eben hinten runterzufallen und zu sagen, ich schaff's nicht mehr, ich kann den Rhythmus nicht einhalten, ist ja schlimmer, als lieber erstmal nur einmal im Monat oder eben 14-tägig zu starten, das dann konsequent einzuhalten und sich nicht diesen Druck auszusetzen, weil wenn es anfängt, Druck zu werden und kein Spaß, dann hört der Spaß auf und dann ist immer meistens halt der Anfang vom Ende, ne?
Ja, absolut, Oliver. Also das war genau die Überlegung. Wir haben gesagt, das Projekt macht uns total Spaß, uns dreien aus dem Presseteam. Also es ist wirklich so, fühlt sich auch gar nicht wie Arbeit manchmal an. Es macht total Spaß, aber wenn wir jetzt auf einen wöchentlichen Rhythmus switchen, dann könnte es zu einem zu großen Druck und Stress werden. Und das ist tendenziell dann kontraproduktiv.
Sag mal nochmal allgemein was, du hast es schon mal am Anfang so ein bisschen angeschnitten, dass ihr natürlich eure Rechercheergebnisse schon für den Podcast nutzen könnt, aber dass wenn wir da noch einmal kurz einsteigen, wie hoch der Aufwand ist. Also organisatorisch, ihr ladet ja auch externe Gäste ein, Expertinnen ein, das ist ja auch nicht ohne Aufwand, man muss Termine finden, absprechen, hol uns da einmal ab.
Ja, der Aufwand variiert ein bisschen je nachdem, welches Thema wir bereiten. Wenn es jetzt ein Thema ist, zu dem wir ohnehin arbeiten, dann ist es echt überschaubar. Also um jetzt mal ein Beispiel zu machen, wir veröffentlichen oder haben im Dezember einen Report veröffentlicht mit Recherchen zu den wirklich krassen Zuständen in der norwegischen Lachsindustrie. Den Report haben wir veröffentlicht mit der ganzen Klaviatur hier von Pressearbeit, ne, und so weiter. So, dazu dann einfach auch nochmal ein Podcastgespräch zu machen mit der Kollegin, die den Report recherchiert hat, das ist quasi
Selbstläufer.
Nahe Null Aufwand. Ja. Setzt mich einmal zusammen, spricht darüber, fertig. So, wenn es dann Themen sind, zu denen wir jetzt nicht so richtig viel selber gemacht haben, wo wir sagen, ja, das ist aber eigentlich spannend und da wollen wir vielleicht auch mal einen externen Gast einladen, dann wird es ein bisschen aufwendiger. Wir haben zum Beispiel auch eine Folge da gemacht zur Klimapolitik in Dänemark. Super spannendes Thema, wo wir dann auch mit einem externen Gast drüber gesprochen hatten, da ist es dann natürlich ein bisschen mehr Aufwand, das zu recherchieren, Terminkoordination und so weiter. Aber, was ich vorhin ja auch sagte, das ist zwar Arbeitszeit, aber es ist ja auch keine verschwendete Zeit, die ich dort investiert habe, sondern wir haben uns mit einem Thema nochmal weiter auseinandergesetzt, was absolut hilfreich war. Insofern, ja, Arbeitsaufwand variiert von nahezu null bis, ja, ich finde es immer schwer, in Zeit zu messen, paar Stunden.
Man misst ja nicht die Minuten, die man am Telefon da hängt oder irgendwo im Internet recherchiert, ne? Das ist dann schwierig. Ja, genau. Okay. Aber super spannende Einblicke, die du hier uns gewährst, Andreas. Und dann würde ich sagen, kommen wir schon mal zu unserer letzten Rubrik.
Mach mal lauter.
Ja, mach mal lauter. In der Rubrik geht es immer so ein bisschen um Learnings, Tipps und Tricks, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern so ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die vielleicht auch überlegen, einen eigenen Podcast zu starten und vielleicht auch noch an dieser Schwelle stehen und noch nicht so wissen. Ausspielkanäle, Stichwort Verbreitung und Vermarktung. Vorhin hast du es schon mal ganz kurz angedeutet, also ihr nutzt eure Kanäle. Welche sind das? Wo seid ihr unterwegs? Und ja, über die Snippets haben wir ja eigentlich auch schon gesprochen.
Also Podcast wird über die üblichen Plattformen überall ausgespielt, Spotify, Apple Podcasts und wo man halt überall Podcasts hören kann. Ganz klassisch, dann nutzen wir es ganz gezielt, um es in den sozialen Medien zu nutzen. Ist ein wichtiger Content für unsere Webseite und es ist halt auch immer noch mal schöner zusätzlicher Content für unseren Newsletter. Also ganz interessanter Typ, sage ich jetzt einfach mal, David Reiter im Übrigen.
Der war hier auch schon zu Gast, ja. Schöne Grüße. Ja, sehr interessanter Typ.
Der hat uns den Satz eingebläut, Podcast ist kein Discovery-Medium, sondern eher ein Bindungselement. Das heißt, wir nutzen den Podcast auch stark, um unsere Mitgliederbasis zum Beispiel an uns zu binden. Und zu sagen, hey, guck mal hier, Leute, wir haben hier irgendwie die und die Recherche gemacht, zum Thema Anminderhaltung bei Kühen zum Beispiel. Und hier könnt ihr jetzt auch den Podcast dazu anhören. Das läuft super. Also wir haben auch eine ziemlich gute Durchhörquote. Also die Leute, die unseren Podcast hören, hören ihn tendenziell auch zu Ende. Und so ein längeres, ausführlicheres Format wie ein Podcast gibt uns ja auch mal die Möglichkeit, ein bisschen in die Tiefe zu gehen und halt nicht in dieser 30 Sekunden Logik von TikTok, Instagram und Co. die ganze Zeit drin hängen zu müssen, sondern ein bisschen weniger zugespitzt, ein bisschen weniger pointiert über Dinge zu sprechen. Und das ist halt auch schon mal ein Wert an sich.
Ja. Bewerbt ihr den Podcast auch auf TikTok, weil du das vorhin angesprochen hast, oder nicht?
Ja, wir posten die Videosnippets auch auf TikTok. Ja, wir sind da auch aktiv seit 2 Jahren und teilweise laufen die da richtig gut, die Videos.
Ja, okay. Also weil das war nochmal so, das ist noch so ein bisschen Neuland für mich. Also alle sind immer LinkedIn, also je nachdem, wo man unterwegs ist. Ihr seid ja nun eher beim Endkunden, sage ich jetzt mal, so im Business-Kontext würde man B2C sagen, ja. Aber auch nicht nur. Und insofern ist da TikTok auch von einer Zielgruppe ja vielleicht sinnvoll für euch, ne?
Ja, absolut, genau. Also wir sind jetzt weniger auf LinkedIn zum Beispiel aktiv. So, das ist eben, sind halt genau die Unterschiede, je nachdem, welche Organisation oder Unternehmen das ist.
Kannst du was zu den Zahlen sagen? Das ist ja bei vielen Unternehmen zumindest auch immer verständlicherweise wegen mir auch ein heißes Thema oder ein schwieriges Thema, dass gesagt wird, ja, wir haben Abrufe, das ist dann immer die Antwort, aber vielleicht kannst du auch was zum Feedback sagen. Sowohl würde mich interessieren, das Feedback intern auch, als auch extern möglicherweise von eurer Community.
Also vielleicht intern angefangen, ist die Resonanz sehr positiv, finden eigentlich alle super, dass wir jetzt auch den Podcast machen, weil es einfach zusätzlichen Content bietet, was ich gerade sagte, ne? Auch was die Mitgliederbindung angeht oder Kommunikation mit unseren Newsletter-EmpfängerInnen. Einfach nochmal spannender, zusätzlicher Content, den wir anbieten können. Extern, ja, klar, ne? Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann denkt man immer erstmal, oh Gott, das ist ernüchternd. Also wir haben schon irgendwie immer so im vierstelligen Bereich.
Das ist schon mal gut, ja.
Das ist so. Als ich nämlich dann irgendwann mal gelernt habe, dass man irgendwie mit 5.000 Abrufen schon unter den Top 1% der Podcasts ist, da habe ich dann, aha, interessant, ne? Also natürlich gibt's irgendwie die ganz großen Player, an die man dann immer denkt, weiß ich nicht, Lage der Nation, Gemischtes Hack, die da irgendwie im Millionenbereich unterwegs sind. Aber das ist ja völlig illusorisch. In diese Sphären werden wir mit einem Foodwatch-Podcast niemals vorstoßen, müssen wir aber, glaube ich, halt auch nicht. Sondern wenn halt ein paar tausend Leute diese Folge hören und sie auch wirklich anhören, dann ist das, glaube ich, ein großer Wert für uns. Und ist ja total schwer zu vergleichen, ja. Also was ist jetzt mehr wert? Irgendwie ein paar tausend Leute, die sich 20 Minuten eine Folge angehört haben oder, weiß ich nicht, 200.000 Leute, die ein 30-Sekunden-Video auf Instagram gesehen haben.
da ist ja auch immer meine Argumentation oder meine Argumente, die ich vorbringe und sage, Leute, ihr könnt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Natürlich müssen wir uns irgendwo alle, also gerade jetzt im Unternehmenskontext, was wir tun, dass wir sagen, okay, die und die Reichweite, es muss alles messbar sein, alles in Ordnung. Aber ihr könnt jetzt nicht sagen, bei TikTok haben wir 200.000 Abrufe für ein Video oder 50.000 Abrufe und auf dem Podcast jetzt nur 5.000. Wie gesagt, nochmal, es sind ja komplett andere komplett anderer Art des Konsums. Also dort wären 20 Minuten ihrer wertvollen Zeit am Tag, die Menschen ja eigentlich gar nicht haben. Wir hetzen ja alle durch unseren Alltag von Termin zu Termin und dann nimmt sich jemand, weil es eben nebenbei Medium ist, die Zeit, 20 Minuten vielleicht sogar noch am Stück euer Medium zu konsumieren. Ja, solche Durchhörquoten wirst du mit Insta und TikTok, darauf sind ja diese Plattformen auch gar nicht ausgelegt, niemals so erreichen. Das heißt, es beschäftigt sich jemand mit euch, mit euren Werten, mit euren Inhalten. Und das ist ja das ganz Entscheidende, was nur Podcasts an der Stelle können. Und natürlich kannst du auch ein Imagefilm und ein Video machen, aber das ist ja so, steht so ein bisschen konträr zum Podcast, ne?
Absolut.
Ja. Okay, also ich finde, die Zahlen sind super und ich glaube, das ist auch das, was man sich so vorstellt und da darf man sich auch gar nicht vergleichen. Und ich glaube, den Hinweis hast du auch, glaube ich, oder habt ihr auch vom David oder da tauchen nochmal so Statistiken auf, ne? Bei LinkedIn mit den 1%. Und ich glaube, wenn man da im Corporate-Kontext im vierstelligen Bereich erstmal unterwegs ist, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr gut.
Ja, man muss sich ja auch immer fragen, also was will ich mit dem Podcast erreichen, ja? Also wenn es jetzt, weiß nicht, im Unternehmenskontext vielleicht auch einfach eher darum geht, um die interne Kommunikation oder halt bestimmte Kundenbereiche anzusprechen, da geht es ja gar nicht so sehr um die schiere Anzahl, sondern dass man halt die richtigen Leute erreicht.
Ne? Genau, also deswegen, wer einen Podcast plant, immer zuerst überlegen, wen will ich denn überhaupt erreichen? Das macht man eigentlich normalerweise bei jeder Kampagne, aber manchmal habe ich den Eindruck, bei einigen, die einen Podcast starten, ja, lass uns mal starten und dann mal, also man muss schon ganz klar überlegen, wer folgt mir bereits, wer gehört zu meiner Zielgruppe, was will ich mit dem Podcast überhaupt erreichen? Will ich irgendwas verkaufen oder will ich einfach nur eine Botschaft transportieren? Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Ziele, die man mit einem Podcast erreichen kann. Im Übrigen, wie du gesagt hast, auch intern, das ist immer mehr im Kommen, dass eben auch gerade größere Unternehmen überlegen, wie können wir intern besser kommunizieren und unsere Mitarbeitenden viel stärker einbeziehen in unsere Prozesse, in unsere Entscheidungen. Und auch dafür kann ein Podcast, glaube ich, ein ganz cooles, authentisches Tool sein. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wir biegen auf die Zielgeraden ein, Andreas. Was kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch so an Tipps mitgeben, vielleicht auch an Learnings? Ich hatte am Anfang noch so eine Frage vergessen, ob denn eure Idee, einen Podcast zu starten, intern bei euch so bei den Chefs auf großen Widerstand oder sagen wir mal auf Skepsis stieß oder ganz im Gegenteil. Was kannst du vielleicht denjenigen mitgeben, die überlegen, einen Podcast zu starten?
Also aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, ist tendenziell einfach mal auszuprobieren, weil also die Kosten sind echt überschaubar und der zeitliche Aufwand, wenn man es gut plant und sich gut Gedanken gemacht, was sind eigentlich die Inhalte, die spannenden Inhalte, die wir liefern können, dann ist es, glaube ich, auch zeitlich überschaubar und dann spricht, finde ich, wenig dagegen, es einfach mal auszuprobieren und entweder es funktioniert und es macht Spaß und dann kann man ja weitermachen. Oder, mein Gott, wenn es halt irgendwie ein absoluter Rohrkrepierer ist oder immer ein Krampf ist, intern jemanden zu finden, der diesen Podcast macht, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Aber jedenfalls diese Berührungsängste, die ich lange hatte, mein Gott, auch Podcast ist so teuer, so kompliziert, kostet so viel Zeit. Die Angst kann ich mit gutem Gewissen, glaube ich, den allermeisten nehmen. Persönlich, wir hatten jetzt bei Foodwatch auch das Glück, dass unser Chef da total Lust drauf hatte auf das Projekt und das hat es natürlich dann nochmal erleichtert.
Genau, das sind glaube ich immer zwei Komponenten, also erstmal die Ressourcen, die man haben muss innerhalb der jeweiligen Kommunikationsabteilung oder manchmal ist es ja auch HR, also Personal, je nachdem, wo das dann gestartet wird, angesiedelt wird, das Thema. Und es braucht ein bisschen Rückendeckung von den Entscheidern. Ja, wenn da jemand ist, sagt, habe ich ja noch nie gehört, also Podcast kann ich gar nichts mit anfangen. Das sind, glaube ich, so die Komponenten. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, und das hast du heute schon unbewusst oder bewusst mehrfach gesagt, Spaß. Ich glaube, wenn man da gar keinen Bock drauf hat und vor allen Dingen auch gar keinen Bock, so wie wir jetzt hier vorm Mikro zu sitzen, dann läuft man vielleicht Gefahr, dass es ein Rohrkrepierer wird.
Ja, absolut.
Ja, genau. Super, Andreas, sehr kompakt heute sind wir da richtig schön durchgegangen. Du hast uns tolle Einblicke gegeben in das ganze Thema, wie ihr euren Podcast Geschmacksverstärker bei Foodwatch Deutschland umsetzt. Und ich hoffe, da kommen noch viele mehr Folgen. Also ich bin zum Fan geworden. Ich hab da gleich auf Folgen gedrückt, weil mich das einfach, was soll ich sagen, als Verbraucher einfach interessiert. Da sind viele Themen, die mich triggern, die mich ansprechen. Und da kann ich euch nur Mut machen, weiter so. Und sag jetzt einfach mal vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Und ja, für euch und euer Team alles Gute.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und freut mich natürlich, dass dir der Foodwatch-Podcast gefällt. Hoffe, ihr hört alle mal rein. Und wir sind auch wirklich immer auf der Suche nach spannenden Gästen. Also, wenn ihr da jemanden habt oder selber sagt, hey, hättet mal Lust, gerne einfach bei uns melden.
Genau. Das ist nochmal ein toller Disclaimer und den nehme ich gerne auch nochmal mit auf. Also, wenn ihr Bock auf diesen Podcast habt, dann drückt da die Glocke und nicht nur da, sondern auch beim Flurfunk-Podcast. Entweder die Glocke oder auf Folgen. Oder wenn ihr Fragen habt, so wie Andreas am Anfang da stand und er sagte, wie lege ich denn eigentlich los, dann meldet euch gern bei mir, bei der Agentur Wellenrauschen, bei Olli Kramer. Und dann freuen wir uns schon bald wieder auf die nächste Folge im Flurfunk. Ciao, ciao.
Tschüss.